Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Heute ist Susanne Bär zu Gast, Juristin, Professorin und bis vor kurzem höchste Richterin. Sie war nämlich Richterin des Bundesverfassungsgerichts, 12 Jahre lang. Das ist die Amtszeit, länger geht nicht. Und jetzt gibt es neue Aufgaben. Aber erst einmal herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Wenn man die Leute auffordern würde, sich ein Bild vom Bundesverfassungsgericht zu machen, dann glaube ich, denken die meisten an diese knallroten, scharlachroten Roben, in denen die Richterinnen und Richter da dann immer so stehen, wenn sie dann verkünden das Ergebnis ihres langen, langen Nachdenkens. Ich habe gehört, dass man so eine Robe gar nicht alleine anziehen kann. Stimmt das?
Das stimmt, da helfen die Amtsmeister oder Amtsmeisterinnen und ich gebe zu, das war für mich auch einer der vielleicht eindrücklichsten Momente, als ich anfing, ich war ja nicht nur überrascht, dorthin gewählt zu werden und so ein hohes Amt bekleiden zu dürfen, sondern an dem ersten Tag bei der Verkündung eines Urteils, wo ich dann in dieses sozusagen Hinterzimmer ging und da lag über dem Stuhl eine Robe und davor lag diese Mütze, das Barett und das Bäffchen, so ein kleines weißes Etwas um den Hals. Fühlte ich mich schon als Teil einer langen Geschichte.
Aber wieso kann man das Ding nicht alleine anziehen?
Denn die Robe ist schwer, die Robe ist auch groß und die Robe ist bis unten durchgeknöpft und da kommt man irgendwie, verheddert man sich leider in dem ganzen Stoff. Schlimmer noch, wenn man versucht, es sich selber anzuziehen, verrutscht dieses merkwürdige Bäffchen und es sieht wirklich daneben aus. Es gibt kleine Spiegel, aber die sind nur dafür da, dass der Hut sitzt. Und insofern ist die Robe eine kleine Herausforderung, aber eben auch irgendwie ein ganz wichtiges Ritual, um zu sehen, okay, was macht man da? Es geht hier nicht um mich, es geht um was Größeres. Und die Robe gehört einem nicht selbst. Die Robe gehört dem Richterverein, Richter- und Richterinnenverein.
Also Sie haben die jetzt nicht zu Hause im
Schrank? Das ist nicht meine. Gar nichts gehört mir da selbst. Das Einzige, was ausgetauscht wird, ist das Lederband im Hut, damit ich den Schweiß meines Vorgängers nicht unmittelbar erlebe. Aber sonst ist das alles die Robe des Vorgängers.
Der Kragen bleibt?
Alles sonst bleibt.
Da bleibt der Schweiß des Vorgängers dran.
Ach naja, da hat man ein weißes Hemd drunter. Das ist auch einer der ganz wenigen Tage, wo wir eine Art Kleidungsregel haben. Weiß und langärmlich sollte sein.
Und Sie haben sich auch bedeutsam gefühlt in dieser Robe?
Es war eine Mischung aus vielleicht beeindruckt, im allerbesten Sinne beeindruckt. Und ein Kollege, ein netter, älterer Kollege, sagte sofort zu mir, Frau Bär, nicht ganz so angespannt, wir sind ein freundliches Gericht. Und daraufhin versuchte ich so mittelneutral freundlich zu gucken.
Die Juristin Susanne Bär, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das Bundesverfassungsgericht gilt ja als das höchste deutsche Gericht. 12 Jahre lang gehörte auch Susanne Bär dazu. Die anderen Richterinnen und Richter im Lande müssen ja damit rechnen, auch die am Bundesgerichtshof, dass da nochmal eine Instanz kommt, im Zweifel das Bundesverfassungsgericht und deren Urteil aufhebt. Das gilt aber nicht für das Bundesverfassungsgericht, dessen Entscheidungen sind nämlich nicht mehr anfechtbar. Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich in dieser Robe, dass das ein beeindruckendes Gefühl war. Man kann ja auch von einer beeindruckenden Machtfülle sprechen.
Ja, und ich hatte den Eindruck, dass für Menschen, die so ein Amt haben, das wichtig ist, das nicht zu vergessen. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich morgens da durch die Pforte in mein Büro ging, und da sitzt man ja eigentlich im Alltag sozusagen alleine mit den Hunderten von Akten und versucht, dem gerecht zu werden, was Menschen an das Gericht herantragen. Ich hatte da immer den Eindruck, so ein Hauch Demut schadet nicht. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl so, wow, das gehört jetzt hier dazu und habe mit 7 anderen oder oft 2 anderen in der Kammer das letzte Wort, nicht ganz das letzte Wort, weil es auch noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, wo manche Fälle auch hingebracht werden können und es nochmal so eine Verhandlung der Sache in einer größeren Dimension gibt, aber eigentlich für die meisten Menschen das letzte Wort und vor allen Dingen unmittelbar Gesetzeskraft. Also was wir unterschrieben haben, hörte ich dann abends in den Nachrichten und das ist schon so ein Gefühl von, wow, hoffentlich hast du alles richtig gemacht und gib dir mal lieber Mühe.
Und ich habe auch gelesen, es gibt auch keine Dienstaufsicht, also anders als andere Bedienstete.
Das wäre ja auch noch schöner.
Keine Kürzung von Bezügen, keine Disziplinarstrafen. Also Sie sind da schon sowas wie Papst oder Päpstin.
Ach, die rote Robe könnte einen ja vielleicht in diese Richtung bringen, aber das Gefühl ist ein anderes. Das Gericht muss unabhängig sein und deswegen sind es ja auch Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts und nicht am Bundesverfassungsgericht, weil kein Justizminister drüber sitzt. Und das Verfassungsgericht verhandelt seinen Haushalt, die Ausstattung, die wir brauchen, kleine Institutionen, wenige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber die sehr wichtig, direkt mit dem Deutschen Bundestag, um zu sichern, dass die Institution so frei wie möglich von allen politischen Anmutungen oder Manipulationen und so weiter handelt. Ich selbst hatte das Gefühl, ja, ich unterliege keiner Aufsicht. Als ich kam, habe ich irgendwie ganz schüchtern gesagt, dass ich einen Urlaub geplant hätte. Daraufhin sagte der damalige Präsident, Urlaub gibt's nicht. Daraufhin war ich erstaunt. Er sagte, niemand könnte ihn genehmigen. Das entscheidest du schon selbst. Es gibt aber andererseits auch eine Regel aus dem deutschen Richtergesetz, dass ich das Beratungsgeheimnis zu wahren habe. Und wir haben uns selbst Leitlinien für das ethische Verhalten der Richterinnen und Richter gegeben, um so ein bisschen uns darüber zu verständigen, wie füllt man denn so ein Amt, wie verhält man sich auch privat, wie verhält man sich, wenn man Einladungen zu Vorträgen bekommt, wie verhält man sich gegenüber den Medien. Das sind ja alles Fragen, das hat man ja nicht gelernt, die beantwortet werden wollen und die wir versucht haben, so ein bisschen im Gespräch miteinander zu beantworten. Also ja, sehr frei, entscheidend, unabhängig, aber es fühlt sich nicht sozusagen unbegrenzt und willkürlich an. Ganz im Gegenteil, man ist durch das Amt und die Schwere der Verantwortung auch sehr gebunden.
Und das Beratungsgeheimnis besagt, dass wir jetzt in diesem Gespräch hier keine Interna hören werden. Und da hat der Habert und ich hab und er hat und so. Frau Beer, es gibt ja viel, viel mehr Verfassungsbeschwerden, also die in Karlsruhe landen, als die, die dann tatsächlich verhandelt werden. Dann gibt es, glaube ich, den größten Teil geht in eine Kammer, davon haben Sie gerade gesprochen, da sind Sie zu dritt nur. Und dann die wenigen gehen dann in den Senat, da sitzen dann 8 Richterinnen und Richter. Jetzt nehmen wir mal an, also lassen wir mal diese ganze Vorgeschichte aus, da landet jetzt so eine Geschichte bei Ihnen auf dem Tisch, bei Ihnen und Ihren 7 Kolleginnen und Kollegen. Wie geht's dann weiter? Setzen Sie sich dann erstmal zusammen und sagen, okay, du liest das und ich lese das? Oder?
Nee, das gibt Gerichte, die das so machen. Es gibt auch Gerichte, wo es alles beim Präsidenten landet und der überlegt sich dann, na, wen hätte ich denn heute gerne? Und die schreiben dann das Urteil und den Entwurf und dann geht das auch nur schriftlich rum, zum Beispiel in den USA, was nicht unbedingt dazu beiträgt, dass das Gericht sich schneller einig ist, um es ganz vorsichtig zu sagen. In Karlsruhe gibt es eine ganz lange Tradition, in den beiden Senaten auch ein bisschen unterschiedlich. In meinem, dem ersten Senat, dem Grundrechte-Senat, die Regelung, dass wenn eine Sache reinkommt, die als Akte irgendwann sozusagen in mein Zimmer fährt und auf meinem Tisch landet und ich dann die Vorprüfung mache, ob da was dran ist, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind Richter und Richterinnen aus den Ländern, also noch voll ausgebildete normale Richter, die einem dazu arbeiten, mit denen macht man ein riesiges Gutachten. Das Gutachten macht man aber auch wieder auf der Grundlage von dem, was wir Zustellung nennen, da fragen wir Leute, da fragen wir die Regierung, da fragen wir Fachleute, da fragen wir alle möglichen. Meine Lieblingsfrage war mal an einen Popmusikprofessor, weil wir über das Copyright bei Hip-Hop entscheiden mussten und das Gefühl hatten, Jurastudium und Hip-Hop-Kunde ist vielleicht ein bisschen weit voneinander entfernt. Also fragen wir mal lieber einen. Und das tun wir immer. Und
wenn das was war die Frage?
Die Frage war, ob ein Geräusch, was die Band Kraftwerk, Pionier der elektronischen Musik, erfunden hatte, nämlich Metall auf Metall, später in einem anderen Song von einem Hip-Hop-Komponisten verwendet werden darf.
Und?
Ja, in Grenzen. Aber ja, denn Hip-Hop lebt davon, sich sozusagen aus den Ideen und musikalischen Komponenten anderer zu bedienen.
Sagt man, die Hip-Hop.
Habe ich gelernt. Und wir haben das Stück auch sehr oft gehört. Aber will
okay,
sagen,
Vorprüfung.
Genau, Vorprüfung, ganz langes Gutachten für die großen Verfahren. Es ist sozusagen wie ein Buch mit ausgedruckten Fußnoten, also wirklich sehr, sehr viel Material. Das bereite ich immer noch alles als sogenannte Berichterstatterin vor und präsentiere es dann meinen Kollegen und Kolleginnen. Und dann kommt der große Tag, ein Dienstag um 10. Da treffen wir uns zur Beratung. Und das ist eine wirklich auf eine Art auch vielleicht erstaunliche Veranstaltung, denn es gibt zum Beispiel keine Elektronik im Raum. Es gibt einen Tisch, wo jeder exakt gleich viel Platz hat. Die Stühle sind exakt gleich hoch. Es ist alles auf ein gleiches Gewicht in dieser Runde abgestimmt und auf eine hohe Konzentration. Und da wird beraten, solange eben beraten werden muss. Und wir haben eine Neigung entwickelt, sehr, sehr lang zu beraten. Warum? Weil wir 8 uns doch einigen müssen, um die Gesellschaft zu überzeugen. Denn wir 8 sind schon unterschiedlicher Auffassung. Und wir kommen mal lieber zusammen und finden eine Lösung, die alle ein Stück weit überzeugt, bevor es danach auseinanderknallt.
Und ist das wie bei den Geschworenen in den US-amerikanischen Filmen, dass sie dann nichts essen dürfen, keine Pause machen? Oder stimmen sie dann nachts um 2 ab, vollkommen ermattet, und wer dann den längsten Atem hat, gewinnt die Abstimmung?
Wenn es Verfahren gibt, und das ist ja manchmal so in sogenannten Eilverfahren, wo es wirklich schnell gehen muss, habe ich auch erlebt, dass wir uns doch sehr gefordert haben, sage ich mal. Aber der Versuch ist, die Ruhe zu bewahren, um das wirklich zu Ende zu denken. Und das heißt, nein, wir essen Mittag und wir machen auch abends durchaus eine Pause, um sich mal irgendwie, was weiß ich, ein Brötchen zu holen. Aber wir haben auch oft sehr lange beraten.
Also Sie können dann auch tagelang beraten?
Oh ja. Also ein Senatsverfahren braucht locker 2 Tage Vorberatung. Dann geht die Berichterstatterin zurück. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
Ach so.
Entwirft ein Urteil, schickt das Urteil allen Kolleginnen und Kollegen. Die schreiben 7-mal ihre Vorschläge da rein. Das ist eine wilde Komposition, die man dann hat. Mit der geht man wieder zurück in den Senat und dann wird, ungelogen, ich hätte es selber vorher nicht geglaubt, Wort für Wort, Zeile für Zeile beraten. Denn Jura oder Recht besteht nur aus Worten. Mehr haben wir nicht. Und die müssen stimmen. Und da ist es ganz gut, dass 8 Leute da sitzen, die irgendeinen Begriff unterschiedlich verstehen und sich lange darüber unterhalten müssen, wie man das am besten so ausdrückt, dass es allgemeinverbindlich, weil letzte Instanz sehr viel Macht, für alle am Ende überzeugend wirkt. Und da geht sehr viel Mühe rein.
Okay, und Sie sind sich ja nicht immer einig, wie wir wissen. Es gibt ja immer mal wieder auch Urteile, wo man liest, ja, Mehrheit, 5 Richter, aber Minderheitenvotum 3, kann man dann auch noch lesen. Was passiert bei PAD 4-4?
Bei PAD, denn ist ja schon mal komisch, warum da überhaupt 18, warum hat man denn nicht eine ungerade Zahl genommen? Aber 8 Richterinnen und Richter, bei PAD hat der Gesetzgeber recht. Wir überprüfen ja in den großen Verfahren meistens Gesetze, manchmal auch höchstgerichtliche Entscheidungen, aber meistens Gesetze. Und bei PAD ist die Idee, wenn nicht mindestens eine Mehrheit davon überzeugt ist, dass das Parlament da die Verfassung verletzt hat, dann hat es sie nicht verletzt. Also sozusagen in dubio, im Zweifel, hat natürlich der Gesetzgeber recht. Und so, das mag manchmal anders wirken, entscheiden wir auch fast immer. Die Grundregel ist, der Gesetzgeber hat das Prä, der hat einen Spielraum, einen Gestaltungsspielraum und so weiter. Und wir prüfen die Grenzen. Also im Fußballland sind wir eben die Linienrichter und ein Stück weit auch Schiedsrichter auf dem Feld. Aber wir versuchen in dubio zu sagen, tja, das ist Politik und Politik braucht Spielräume. Die Verfassung sagt nur, da nicht zu weit gehen. Die Verfassung sagt nur, es geht, das ist nicht endlos.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute ist Susanne Bär zu Gast. Die ist bekannt geworden als die erste bekennend lesbische Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Das ist so eine Formulierung, die mich immer ein bisschen zusammenzucken lässt, dieses bekennend. Also ich verstehe schon klar, das heißt, möglicherweise gab und gibt es andere Richterinnen, die auch lesbisch sind oder waren, aber man weiß es nicht. Aber ich finde, es schwingt ja auch immer so mit, ne? Es ist etwas, zu dem man sich bekennen muss. Also ich bin bekennend heterosexuell, kommt nicht so häufig vor. Warum, Frau Bär, haben Sie sich bekannt bzw. bekannt gemacht, dass Sie mit einer Frau verheiratet sind, damals noch verpartnert, da ging das mit der Heirat noch nicht?
Mich irritiert die Formulierung bekennend auch, es ist aber die übliche Beschreibung. Bekenntnis klingt so, als würde ich allen aufs Auge drücken, wie mein Privatleben aussieht, das habe ich nie getan. Deswegen, wenn ich gefragt werden würde, würde ich auch immer eher sagen, ich habe nie gelogen über mein Privatleben und habe es auch nicht verheimlicht und versteckt. Und gerade als Verfassungsrichterin und auch in den Zeiten, bevor ich gefragt wurde, ob ich für dieses Amt zur Verfügung stehen würde und dann gefehlt worden bin, habe ich nicht gelogen und es nicht versteckt, weil ich zum einen den Eindruck und die Erfahrung hatte, dass das Menschen kaputt macht, wenn man das auf Dauer tut, dass es auch im Vertrauen mit anderen, in Freundschaften, in Familien was wegnimmt, wenn ich einen Teil meines Lebens immer so genannt im Schrank, in the closet sozusagen unter Verschluss halte, dass es nicht ganz zuletzt vielleicht auch einfach mein Recht ist, wie das Recht aller anderen, in meinem Leben mich frei zu bewegen, solange ich niemandem schade. Und das gehörte ein Stück weit dazu. Das war eine nicht einfache Entscheidung. Es war auch eine echte Entscheidung zu sagen, ich lüge nicht, ich verstecke mich nicht, ich verschweige das nicht. Es war dann auch während der Zeit im Verfassungsgericht eine Entscheidung, dabei zu sein. Also meine Frau ist mitgekommen zu den ganzen Veranstaltungen, wo die Richter und Richterinnen mit ihren Ehefrauen auftauchten. Dann waren wir eben auch da. Und das gab Menschen auch die Möglichkeit, uns kennenzulernen und damit ihre eventuell vorhandenen Vorurteile, ich will da niemandem was unterstellen, aber könnte durchaus sein, abzubauen. Und insofern ist Bekennen für mich auch eine kleine Irritation, aber offen sein, nicht lügen und auch ein Stück weit sich zeigen, ist in meiner Erfahrung ein ganz wichtiger Aspekt dessen gewesen, dazugehören zu können. Und insofern war das wichtig.
Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden ja von Bundestag und Bundesrat gewählt und müssen sich dann da vorstellen. Und ich weiß, dass es da so eine Frage gab an Sie, ja, was machen Sie denn, wenn es da jetzt um homosexuelle Lebensgemeinschaften oder so geht? Ne? Sind Sie da nicht befangen? Sie haben dann, glaube ich, ganz cool gekontert. Dann wären ja immer, wenn alle, wenn es um die Ehe, um die heterosexuelle Ehe geht, befangen. Jetzt gab es so ein Urteil 2013, da waren Sie noch nicht so lange dabei, zur sogenannten Sukzessivadoption. Oh Gott, das ist kompliziert. Ich versuche es mal in meinen Worten. Also ich heirate einen Mann, der hat bereits ein adoptiertes Kind und ich als seine Ehefrau kann es adoptieren. Damals war es aber so, wenn ich jetzt eine Frau mit einem adoptierten Kind geheiratet hätte, was ich noch nicht hätte tun können, weil ich damals noch nicht hätte heiraten können, aber Lebenspartnerschaft, hätte ich dieses Kind nicht adoptieren können. So, und nun wurde gesagt, das ist verfassungswidrig. Warum werden die einen benachteiligt? Und Sie haben an diesem Urteil mitgewirkt. Das Ergebnis, ja, ist verfassungswidrig.
Ja, und auf eine gewisse Art und Weise ein Klassiker. Dafür sind Verfassungsgerichte da. Wenn Leute sozusagen außer Acht gelassen werden, außen vor gelassen werden und es dafür keinen guten Grund gibt, und da gab es keinen guten Grund, weil entscheidend sind die Kinder und den Kindern ging es gut in diesen Familien, ist es verfassungswidrig und da muss ein Verfassungsgericht zur Not auch mal eine Mehrheit, die vielleicht, also eine Mehrheit im Parlament, eine politische Mehrheit, die vielleicht mehr so von Vorurteilen oder Ressentiments oder irgendwas anderem getrieben ist, korrigieren. Insofern klassischer Fall, gar nichts Besonderes, aber wenn Sie mich so fragen, für mich war es eine Herausforderung, denn es war relativ früh im Amt ein Fall, wo ich dann in eine Beratung kam mit eben meinen 7 anderen in dem Raum und so weiter und so fort und Angst hatte, dass Vorurteile im Raum wären und Befürchtungen hatte, ob wir in der Lage sein würden, damit umzugehen, ob alle mir gegenüber offen wären und ob mir gegenüber unterstellt werden würde, dass ich von vornherein völlig klar voreingenommen da urteilen würde. Die Beratung hat mich tief beeindruckt, weil sowohl die Vorurteile, die ich wirklich problematisch fand, auf den Tisch kamen, wie auch die Kollegen und Kolleginnen mir die Möglichkeit ließen, meine Haltung zum Adoptionsrecht, die eine durchaus komplizierte ist und vielleicht nicht so nahe lag, und meine Haltung zu vielen Fragen, die da eben entscheidend eine Rolle spielen, und meine sozusagen klare Auffassung, die der ganze Senat ja teilte, dass das Kindeswohl das Entscheidende ist und kein Selbstverwirklichungsrecht von Eltern, dass das alles Thema werden konnte. Das war das Wichtige. Wir haben die Vorurteile auf den Tisch gelegt, um sie abzuräumen und nicht so getan, als gäbe es sie nicht. Aber es war für mich persönlich ein wirklich aufregender Tag.
Und wenn ich es richtig weiß, wurde ja auch einstimmig entschieden in diesem
Fall.
So ist
es. Und einstimmig entschieden wurde, weil wir eine mündliche Verhandlung durchgeführt haben, wo wir versucht haben, die zu fragen, die mit diesen Familien arbeiten. Und das war, werde ich auch nie vergessen, waren viele Einrichtungen, die katholischer Prägung sind, von der katholischen Kirche verantwortet werden und von der evangelischen Kirche. Und die Expertinnen standen auf und sagten, so, das sind Familien, wo die Kinder Sicherheit brauchen. Und wer die Eltern sind, darauf kommt es eigentlich nicht an, sondern dass sie Eltern sind und wohlmeinende, fürsorgliche Eltern, das sei entscheidend. Und in dem Moment habe ich mich auf der Richterbank zurückgelehnt und dachte, das war's. Das war's, weil jetzt haben Vorurteile keinen Raum mehr. Und das war, berührt mich jetzt noch.
Sieht man,
ziemlich
ja.
Eindrücklich, ja.
Susanne Bär hat Jura nicht nur studiert, sondern auch gelehrt 2002 und tut es jetzt wieder, glaube ich. 2002 hat sie nämlich an der Humboldt-Universität Berlin einen Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien erhalten. Frau Bär, da stutzen, glaube ich, viele öffentliches Recht und Geschlechterstudien.
Ja, nicht ganz zu Unrecht. Das ist leider immer noch der einzige Lehrstuhl in Deutschland, der so funktioniert, weil er in mehreren Fakultäten verankert ist. Ich bin in der Philosophischen Fakultät und der Juristischen Fakultät und das ist schon mal ungewöhnlich. Aber das Stutzen dürfte sich an Gender Studies aufhängen, weil mittlerweile sehr viele mit dem Begriff Gender doch auch viele negative Assoziationen verbinden, was gerade deshalb bedauerlich ist, weil dieser Lehrstuhl für eine lange Tradition in der Forschung, in der internationalen Forschung, in der Wissenschaft steht, wo die Auseinandersetzung mit Gender, mit Geschlechterfragen, mit Geschlechterverhältnissen eine der produktivsten und spannendsten Dinge ist, die man über heutige Gesellschaften sozusagen denken kann. Das sind auch Fragen, die uns alle angehen. Insofern bin ich immer wieder damit konfrontiert, mit meiner Professur auf so ein kleines Was zu stoßen, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wenn man anfängt und so weit kommt, hoffentlich darüber zu reden, was wird denn da gemacht, womit setzen sich denn da auseinander, was bringt uns das denn, dass es dann wirklich interessant wird.
Erzählen Sie mal was von den produktiven.
Von den produktiven Dingen. Ich bin zum Beispiel im Moment mit mehreren jungen Forschenden in einer Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie wir eigentlich unser gesellschaftliches Zusammenleben neu denken. Neu denken, obwohl es alte juristische Regeln gibt, die vielleicht nicht mehr passen zu dem, wie wir miteinander umgehen wollen. Und neu denken, weil es neue Vorstellungen gibt zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern, aber auch zur Gleichberechtigung im Hinblick auf lesbische, schwule, bisexuelle, intersexuelle und transsexuelle Menschen. Also ein inklusiveres Verständnis von Gemeinschaft. Da denken ganz viele Leute drüber nach, aber wenn man Gender dazu nimmt, wird es deshalb interessant, weil damit das Private mit berücksichtigt wird und die Verhältnisse, die sonst oft als, naja, gibt's auch noch, nämlich die privaten, familiären, freundschaftlichen und so weiter Verhältnisse, systematisch eingepreist werden in dem Versuch, Visionen dafür zu entwickeln, wie wir eben in Zukunft miteinander umgehen wollen. Nennt sich Recht, Geschlecht, Kollektivität. Und ein konkretes Beispiel sind Wohngruppen oder Urban Gardening, also die Versuche, wenn hier im Park irgendwie Leute, Nachbarschaften sich zusammentun und ein kleines Gemüsefeld anlegen, guckt sich die Forschung an, was handeln die da eigentlich aus und was machen die neu und wovon könnten wir dann vielleicht auch lernen für andere? Also gehen die besser miteinander um, respektvoller miteinander um, entwickeln die Regeln, die Konflikte besser lösen und so weiter.
Und wo ist jetzt der Zusammenhang zum öffentlichen Recht?
Zum öffentlichen Recht ist ein Zusammenhang sehr schnell da, weil zum öffentlichen Recht die Verfassung gehört und nicht nur die Verfassung, sondern auch die Menschenrechte, die europäischen Rechte und so weiter. Und insofern die Rahmung dessen, worauf wir uns politisch einigen und auch die Grundlagen dessen, die Ausgangspunkte, die Grundwerte, könnte man sagen, im Grundgesetz verankert sind. Und insofern ein Nachdenken über Kollektivität, über das neue Gemeinsame, so würde meine Kollegin Sabine Haag das nennen, über die Art und Weise, wie wir Gesellschaften angesichts dieser riesigen Herausforderungen, mit denen wir dauernd zu tun haben, selbst neu formen, immer auch ein Stück weit ein bisschen verfassungsrechtlich reflektiert sein wollen, weil die Verfassung ja zwei Sachen macht. Die sagt, bleibt demokratisch. Und die Verfassung sagt auch, lasst niemanden außen vor. Macht das nicht als eure kleine Community rücksichtslos auf Kosten anderer. Und diese Erinnerung brauchen ja alle. Und insofern ist öffentliches Recht ein Stück weit immer drin.
Und die Verfassung sagt ja auch, und alle haben die gleichen Rechte.
Und alle haben die gleichen Rechte, genau. Und zwar alle, ob sie dir passen oder nicht. Alle qua Mensch sein und alle in ihren unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was Freiheit ist. Denn es gibt ja, so jedenfalls ist mein Ausgangspunkt da, diese Trias Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, die alles fundiert. Und das ohne die Berücksichtigung von Geschlecht zu denken, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Praktischerweise sagt das Grundgesetz das selbst ja auch. In Artikel 3 steht eben drin, die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein wichtiger Aspekt von Gleichheit. Nicht der einzige, auch noch Gleichheit im Hinblick auf Religion, im Hinblick auf Herkunft, im Hinblick auf soziale Stellung, aber ein wichtiger. Und das macht die Genderforschung eben systematisch und nicht sozusagen am Stammtisch voller Anekdoten, sondern systematisch als Forschung.
Also Recht und Gerechtigkeit sind nicht ganz dieselben Begriffe, aber meistens kommen ja die Leute auch zum Recht, weil sie Interesse an der Gerechtigkeit haben. Sie wurden 1964 im Saarland geboren und ich habe gehört, Sie haben mehrere Geschwister. Ich auch. Und deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da geht's ziemlich früh um Gerechtigkeit. Kriegen alle dasselbe? Dürfen alle dasselbe? Warum kriegt der große Bruder das größere Stück?
Ja, ich habe 4 Geschwister und finde meine Familie großartig und bin meinen Eltern immer dankbar gewesen, dass sie mich in so eine kleine Kommune gepackt haben. Meine Eltern hatten beide in unterschiedlicher Richtung ein großes Faible, glaube ich, für einen gerechten Umgang untereinander, miteinander, dass alle Kinder dieselben Chancen haben. Ich habe keine Bevorteilung oder Benachteiligung in dem Sinne da erlebt, aber ich weiß von meinen Geschwistern und Eltern, dass ich ganz früh schon so eine richtige Allergie hatte, wenn es irgendwo ungerecht zuging. Das konnte ich nicht ausstehen. Und insofern habe ich wahrscheinlich dann einen beruflichen Weg gewählt, wo ich das mit dem Grundgesetz in der Hand auch mal ein bisschen begründeter sagen kann.
Waren Ihre Eltern auch Juristen?
Mein Vater war auch Jurist und auch Politikwissenschaftler und insofern gab es auch da eine gewisse Vorprägung. Ich bin aber die Einzige in der Familie, die diesen Weg eingeschlagen hat. Meine Geschwister machen viel interessantere, finde ich, oft Sachen. Insbesondere meine kleine Schwester ist Straßensozialarbeiterin und arbeitet mit obdachlosen Jugendlichen und Kindern. Da habe ich größte Achtung vor. Ein anderer beschäftigt sich mit Literatur, da bin ich immer so ein bisschen neidisch. Also wir haben alle unseren Weg gefunden. Das Entscheidende ist ja auch, dass jede und jeder an ihrem Ort so ein Stück weit diesem Wunsch folgt, dass es anderen nicht dreckig geht, nur weil man selber dies oder das oder jenes möchte. Das ist doch der einzig entscheidende Punkt. Und wenn ich das in meiner Familie gelernt habe, ja, ich habe es auch noch im Sport gelernt und ich habe es, glaube ich, auch noch in Freundschaften gelernt. Aber das trägt natürlich dazu bei, dass man mit einem Beruf dann auf die eine oder andere Art und Weise umgeht.
Also Gerechtigkeit, Jurastudium. Was wollten Sie denn werden? Dann will man doch im Allgemeinen Anwalt, Anwältin werden und die mühseligen und Beladenen verteidigen und nicht Professorin, oder?
Als Kind wollte ich Archäologin werden, dann wollte ich Architektin werden. Und da gibt es immer noch ein Faible, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit Räumen um uns umgehen und wie Räume eröffnet und gestaltet werden, ist eine ganz entscheidende dafür, wie Gesellschaften funktionieren oder.
Das Bundesverfassungsgericht ist von außen zumindest nicht so attraktiv.
Sagen Sie, ich war ganz verliebt ins Gebäude. Kann man sehen, wie man will. Das Entscheidende an dem Gebäude ist, es ist kein Justizpalast, sondern es ist transparent. Ja. Sie hätten mir beim Arbeiten zugucken können und zwar wirklich beim Arbeiten zugucken können. Und es macht was mit einem, wenn man ein ganz hohes Amt hat und draußen die ganze Zeit die Bürgerinnen und Bürger vorbeigehen und auch mal gucken, ob man das so ordentlich macht. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Aber
als Sie Jurastudium begonnen haben, was wollten Sie da werden? Zu diesem Zeitpunkt?
Journalistin. Und das konnte ich nicht. War ich nicht gut genug. War nicht mein Talent. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert, um die Welt noch ein bisschen umfassender zu verstehen. Und dann habe ich mir überlegt, wo sitzt die Macht? Und wo sitzt die Gerechtigkeit?
Und da will ich hin.
Dachte ich, Jura. Und dann dachte ich, du willst mit Menschen reden können und Menschen das Denken ermöglichen, das kritische Nachdenken ermöglichen, selber eine Haltung zu entwickeln. Und das ist die Lehre. Und das ist dann eine Professur.
Da Sie hier Ihr Licht hier so beständig unter den Scheffel stellen, erzähle ich mal, dass Sie nicht nur in Berlin studiert haben, sondern auch in den USA, in Michigan, dort den Master of Law gemacht haben, dass Sie in Deutschland gelehrt haben und lehren, aber auch in Ungarn, auch in den USA, sogar in Taiwan, dass Sie 3 Ehrendoktorwürden besitzen. Also es gibt einen, den haben Sie sich selbst erschrieben. Also eigentlich müsste ich Sie nennen Professor Dr. 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 Bär.
Ja, das stimmt. Das ist auch vielleicht bemerkenswert, dass im Ausland, nicht nur in den USA, sondern auch in Asien, auch in Großbritannien, die Wertschätzung für eine interdisziplinäre, kritische, auch feministische, auch von Gender Studies inspirierte Rechtswissenschaft und vergleichende Rechtswissenschaft ein Stück weit größer ist, als ich sie oft in Deutschland erlebt habe. Und insofern gibt es viel Anerkennung für meine Arbeit im Ausland, gibt es auch in Deutschland, also auch zu Hause, aber hier haben die Sachen, mit denen ich mich vor allen Dingen beschäftige, oft einen schwereren Stand gehabt. Und insofern war es für mich auch sehr wichtig, im Ausland zu erleben, dass es da Kollegen und Kolleginnen gibt, die nicht nur denken, ach, die ist auch da, sondern mit denen ich ins Gespräch kommen konnte, die mich eingeladen haben, da mit jungen Leuten zu arbeiten. Das ist schon toll und das war für mich sicherlich und ist auch nach wie vor ein großer Glücksfall, das machen zu können.
Deutschlandfunk Kultur sprechen wir heute über Recht und Gerechtigkeit mit der Juristin Susanne Beer, die im Februar 2023 aus dem Bundesverfassungsgericht ausgeschieden ist, jetzt wieder an der Humboldt-Universität Berlin lehrt, dort einen Lehrstuhl innehat für öffentliches Recht und Geschlechterstudien. In ihrer Rede zum Abschied vom Bundesverfassungsgericht, Frau Beer, Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Beklagen Sie, dass das Gericht, das Bundesverfassungsgericht eben, inzwischen nicht mehr nur kritisiert werde, das gab es immer, Kritik an den Urteilen, sondern sogar diffamiert werde. Sie sehen Feinde der Verfassung am Werk, hier zitiere ich Sie, die das Grundgesetz zum leeren Versprechen machen wollen. Woran machen Sie das fest?
Es gibt im Moment oder seit einigen Jahren weltweit, vor allen Dingen in einigen europäischen Nachbarstaaten und eben mittlerweile auch in Deutschland, Versuche, die Demokratie nicht mehr so plump irgendwie abzuschaffen, zu bekämpfen oder ähnliches, sondern die Demokratie so umzubauen und zu unterwandern, dass sie eigentlich ihren Namen nicht mehr verdient. Denn zur Demokratie gehört, und da kommt dann die Verfassungsrichterin ins Spiel, der Schutz von Grund- und Menschenrechten. Und diese Leute versuchen im Namen des angeblichen Volkes eine Mehrheitsdemokratie zu installieren, die ungebremst tun und lassen kann, was sie will, also auf niemanden mehr Rücksicht nehmen und das heißt, die Grund- und Menschenrechte nicht mehr achtet. Da sind dann zuallererst diejenigen dran, die sozusagen prekär, die in der prekärsten Lebenssituation sind. Das sind Geflüchtete, das sind Menschen, die hier Aufnahme suchen. Das sind aber auch sexuelle Minderheiten, das sind religiöse Minderheiten, wer eben gerade mal so nicht passt. Und insofern beziehe ich mich hier auf einen Rechtspopulismus, auf eine autokratische Politik, die wir in Italien, in Dänemark, in Schweden, in vor allen Dingen in Ungarn zuerst sehr erfolgreich, in Polen sehen, in Israel mittlerweile sehr, sehr problematische politische Vorstöße, die ich nicht problematisch finde, weil ich an irgendeiner Stelle irgendwie inhaltlich anderer Auffassung bin, sondern weil sie am Kern dessen rütteln, was diese Gesellschaften ausmacht. Und das ist die Demokratie, die rechtsstaatlich gebunden ist. Und insofern habe ich die Gelegenheit dieser Abschiedsrede genutzt, um zu sagen, das Verfassungsgericht ist großartig, war eine tolle Erfahrung, ist ein super Gericht, das Grundgesetz ist eine tolle Verfassung, aber wir haben ein Problem und wir müssen aufpassen. Das ist nicht selbstverständlich, es fällt nicht vom Himmel und diese Versprechen können dann leer werden, wenn es keine Unabhängigkeit der Gerichte mehr gibt, das haben wir in Polen gesehen, wie schnell das gehen kann, wenn Verfahrensordnungen geändert werden, klingt ja total langweilig, aber Verfahrensordnungen geändert werden, indem man zum Beispiel sagt, das Bundesverfassungsgericht muss in Zukunft alle seine Entscheidungen begründen. Klingt total plausibel, oder? Mhm. Wir machen aber 6.000 Entscheidungen im Jahr. Und wenn wir alle begründen müssten und uns ja alle darauf einigen müssten, wie die Begründung genau lautet, weil die ja ziemlich wichtig ist, wäre die Arbeit lahmgelegt. Das wäre das Ende. Die Regelung, dass wir nicht alles begründen müssen, ist dafür eingeführt worden, dass wir die Sachen, die wirklich wichtig sind, auch wirklich mit der Zeit, die es braucht, beraten können. Insofern wäre es so ein ganz lahm wirkender und plausibler Vorschlag, der aber das Gericht von innen aushöhlen würde. Und diese sozusagen subversiven, feindseligen Übernahmemechanismen, auf die wollte ich aufmerksam machen, dass es da einen Sound gibt, einen Trend, der eben nicht sagt, finde ich schwierig. Das braucht es. Kritik ist total erforderlich. Aber dieses Abwerten dieses Umbauen, das braucht es nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, die Abwertung, die Diffamierung, die haben wir im Verfassungsgericht an allen Ecken und Enden zunehmend erlebt. Das geht darum, jemanden wie mich als Person anzugreifen und als Teil einer Gender-Ideologie-Verschwörung im Verfassungsgericht zu diffamieren. Das passiert mittlerweile im Deutschen Bundestag. Das geschieht, wenn der jetzige Präsident Stefan Habert angegriffen wird als irgendwie zu nah am Ohr der Politik, obwohl er sein Amt als Abgeordneter des Deutschen Bundestags längst hinter sich gelassen hat und jetzt voll und ganz sozusagen dem Gericht gehört. Das geschieht auch, wenn das Gericht als Teil des Systems, wo man sowieso keine Chancen hat, oder der Eliten da oben oder als Versager in der Corona-Pandemie etikettiert wird und völlig ignoriert wird und außer Acht gelassen wird, was da tatsächlich gearbeitet wird, was da tatsächlich gemacht wird.
Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen Kritik, dass das Bundesverfassungsgericht sich aus einer Elite speist, kann man wahrscheinlich nicht leugnen, zwischen Kritik und Diffamierung oder sogar Destruktion?
Zum einen ist natürlich der Kontext für alle Meinungsäußerungen entscheidend. Und die Aussage, dass das Verfassungsgericht sich aus einer Elite speisen würde, ist deutlich diskussionsbedürftig. Ich habe keine Institution mit so viel Macht erlebt, wo so viele Kinder aus Arbeiterfamilien Erfolg hatten. Und wo es relativ divers vom Hintergrund her zugeht. Da ist Luft nach oben, sage ich immer wieder. Mhm. Könnte auch diverser sein. Aber ist nicht so, dass da nur die Upper-Class-Söhne der Großanwälte hocken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und insofern muss man dann auch da genau hingucken. Zudem ist das Wort Elite an sich eine Beschreibung einer bestimmten vielleicht Herkunft und sozialen Privilegierung, wird aber benutzt und da wird es dann interessant. Da wird es von beschreibender und kritischer Anmerkung zur Diffamierung als Teil einer Systemverachtung, die vom Parlament über die normalen Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht alle Institutionen, die hier über lange Zeit in Deutschland entstanden sind, als Teil einer sozusagen Verschwörung fern vom Bürger einer abgewandten, elitären, selbstgierigen und selbstherrlichen Klasse beschreibt. Und da kippt es meines Erachtens.
Sie haben im Jahr 2022 eine Rede zur Lage der Wissenschaft gehalten, wo Sie im Grunde genommen dieselben Dinge beklagen. Mhm. Nämlich, dass die Wissenschaft selbst inzwischen zur Disposition stünde, dass die Wissenschaft unter Druck stünde und genau auch mit denselben Vokabeln. Mhm. Also
das hat einen Grund. Wenn wir uns die Entwicklung in Ungarn angucken, dann ist da sozusagen eine Art Handbuch des Autokraten entstanden. So wird es auch in der Forschung genannt. Und es ist auch so, dass international es da eine Vernetzung gibt, die sich anschauen, wie zerstöre ich eine Demokratie sozusagen von innen, ohne dass es auffällt.
Kurz einschieben, Sie haben ja 10 Jahre lang unterrichtet an der Central European University. Das ist eine Privatuniversität, gegründet von George Soros, die nie wirklich verboten wurde von Orban, aber sagen wir mal aus dem Land vergrault wurde. Die Auflagen waren so, dass man keine universitäre Arbeit mehr leisten konnte.
Genau. Und insofern hatte ich sogar eine relativ anschauliche Erfahrung machen dürfen, dass der Umbau oder die Zerstörung demokratischer Verhältnisse von innen an 3 Stellen ansetzt. Wissenschaft, Medien, der Journalismus, vor allen Dingen öffentlich-rechtliche Rundfunk, soweit es einen gibt, aber die Unabhängigkeit der Medien wird unterminiert, und Gerichte. Weil das die 3 Kräfte sind, die Autokraten im Weg stehen. Die gewinnen Wahlen, indem sie Ressentiments aktivieren, gerade über heutzutage sozusagen stark emotionalisierte Mechanismen. Das ist nicht der Punkt. Die bauen auch das Wahlrecht rechtzeitig um. Aber Wissenschaft ist eine unabhängige Instanz, die kritisieren kann. Medien sind eine unabhängige Instanz, die kritisieren können und sollen. Und Gerichte sind die unabhängige Instanz, die dann auch noch entscheiden. Und alle 3 müssen abgeräumt werden, wenn man seinen autokratischen Willen durchsetzen will. Und genau das passiert in den Ländern. Und deswegen habe ich was Ähnliches in einem Kontext der Wissenschaft gesagt, weil auch da, und das ist ja vor allen Dingen die Botschaft, wir aufmerksam sein müssen. Uns geht es gut, aber müssen wir verteidigen und es hängt an uns allen und da können wir auch nicht auf Karlsruhe warten oder auf sonst wen, sonst hängt an uns je individuell dazu sagen, hey, Kritik fein, aber Diffamierung nein, Umbau nein, Zerstörung nein, da gibt es eine Grenze. Und die Grenze zieht insofern auch nicht ein Bundesverfassungsgericht allein, das tut es nur im Notfall, sondern die müssen wir alle ziehen.
Und Susanne Bär, ich muss jetzt verraten, dass Sie eigentlich das ganze Gespräch ein kleines Büchlein in der Hand halten. Und ich hatte jetzt zum Schluss den Eindruck fast, dass Sie sich auch ein bisschen dran festhalten. Das ist nämlich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Haben Sie das immer dabei?
Das habe ich immer dabei. Never leave home without it. Das ist eine ganz kleine Ausgabe. Gibt es ganz oft, gibt sehr viele hübsche Ausgaben. Und ich habe den Eindruck, ich muss mich selber manchmal auch daran erinnern. Ist ja nicht so, dass ich es auswendig kann.
Nicht?
Und es ist etwas, was Auseinandersetzung will, aktive Auseinandersetzung. Ist auch keine Bibel. Das ist nicht eine Frage des Glaubens ans Grundgesetz, sondern es ist eine Frage des Machens mit dem Grundgesetz. In der Rechtssoziologie nennt man das die Mobilisierung von Recht. Das Grundgesetz ist ein leeres Versprechen, wenn es hier nur auf dem Tisch rumliegt und in Vergessenheit gerät. Das Grundgesetz lebt davon, dass ich es in die Hand nehme, mitnehme und was damit tue.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Bär.
Gerne.